Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Es ist der bisher größte Skandal in der Geschichte der Automobilindustrie, der Abgasskandal. Die Folgen sind bis heute nicht absehbar. Peter Mock aus Ulm ist Direktor eines Forschungsinstituts, das Tests zu Abgaswerten vornimmt, des International Council on Clean Transportation. Der Wirtschaftschemiker leitet die Europäische Zentrale in Berlin. Eigentlich hatten sie mit ihren Tests zeigen wollen, dass die deutschen Autos in den USA sauberer sind als in Europa, weil die Grenzwerte in den USA strenger sind. Am Dienstag war Peter Mock zu Gast in SWR 1 Leute und erzählte, was nach ihren Tests passierte.
Also wir haben die Studie, März 2014 war das, glaube ich, vorgestellt. Und wie gesagt, wir haben dann monatelang gar nichts mehr gehört. Was wir jetzt im Rückblick wissen, ist, dass die US-Umweltbehörde selbst getestet hat und ermittelt hat und sie Ende 2014 an Volkswagen herangetreten hat und hat gesagt, ihr müsst nachbessern. Also wir haben da Auffälligkeiten gefunden. Wir können es uns vielleicht nicht so genau erklären, was da passiert, aber ihr habt jetzt die Chance, nochmal nachzubessern. Und Volkswagen hat den großen Fehler gemacht, dass sie zu dem Zeitpunkt das nicht zugegeben haben oder die Abschalteinrichtung entfernt haben, sondern sie haben es noch schlimmer gemacht. Und zwar, ursprünglich war die Abschalteinrichtung so, dass sie das Fahrprofil erkannt hat. Also wenn ich mich in einem Test befunden habe und das Geschwindigkeitsprofil dem Test entsprach, dann hat das Fahrzeug gemerkt, aha, ich werde getestet, ich schalte um. Ende 2014 haben sie es dann verfeinert und haben dann zusätzlich noch einen zweiten Parameter mit reingenommen, nämlich das Lenkrad, also den Neigewinkel des Lenkrads. Und wenn das Lenkrad gerade war, dann war klar, ich bin in einem Test im Labor. Wenn das Lenkrad sich bewegt hat, bin ich auf der Straße und muss sozusagen nichts befürchten. Also sie haben die Abschalteinrichtung nochmal verfeinert.
Und die Schummelei noch größer gemacht.
Genau, und das ist dann auch wieder aufgeflogen ein paar Monate später und deswegen sind die US-Behörden natürlich stinksauer gewesen und das erklärt auch zum Teil, warum die Strafe für Volkswagen so extrem hoch ist.
Und wenn man weltweit mal schaut, die Schummeleien bei Fiat sollen zum Beispiel auch besonders dreist gewesen sein, dennoch ist eben die Rede meist von den deutschen Modellen. Woran liegt das?
Die Deutschen haben halt einen sehr, sehr großen Anteil bei den Dieselfahrzeugen, das heißt, die deutschen Konzerne sind überproportional betroffen. Auch die französischen Hersteller. Wenn wir jetzt auf Europa mal reinzoomen, dann ist es so, dass vor allem in Frankreich Ermittlungen laufen gegen Konzerne. Die sind noch nicht abgeschlossen, sondern da gibt es auch immer wieder Hausdurchsuchungen. Ich denke, da kommt noch was. In Deutschland sind teilweise Rückrufe passiert, aber wie gesagt, es wurden keine Strafen verhängt. In Italien ist es so, dass gar nichts passiert ist, muss man sagen. Also Fiat hat nachweislich eine Abschalteinrichtung eingesetzt, noch eine simplere als Volkswagen, nämlich die nach 22 Minuten umschaltet auf einen anderen Modus. Nach 22 Minuten deswegen, weil der offizielle Test 20 Minuten dauert. Das heißt, da kann ich mir sicher sein, nach 22 Minuten ist es vorbei. Das hat das deutsche Verkehrsministerium nachgewiesen. Also da gibt es auch Tests vom deutschen Verkehrsministerium. Diese Beweise wurden an das italienische Verkehrsministerium übergeben, aber es ist überhaupt nichts passiert. Also wir sind da in Deutschland nicht die Einzigen, die leider keine Strafen verhängt haben oder die das Ganze nicht ordentlich nachverfolgt haben, sondern das ist leider ein europäisches Phänomen.
Sie sagen, es gab auch Tests vom deutschen Verkehrsministerium, aber hätten Sie diesen Test damals nicht gemacht, wäre dieser Skandal wahrscheinlich bis heute nicht aufgeflogen. Oder was glauben Sie, gibt es andere Institute, die genauso arbeiten?
Es gab auch schon vorher Hinweise darauf, dass die Stickoxidemissionen von Dieselfahrzeugen im realen Betrieb deutlich höher sind. Das war aber immer in Fachmagazinen und ist auch bei den Medien nicht besonders im Bewusstsein gewesen. Ich erinnere mich noch ganz gut, dass wir damals mit unseren Studien zu Stickoxidemissionen bei Diesel-Pkw nicht wirklich auf Interesse gestoßen sind, sondern da hieß es von der Medienseite auch, die Leute interessieren sich nicht so sehr für diese Umweltthemen. Das können wir ganz schwer vermitteln. Ich behaupte mal, das Ganze wäre einfach so weitergegangen, hätten sich nicht die US-Behörden eingeschaltet, weil die wirklich keinen Spaß verstanden haben und weil die eben hohe Strafen verhängt haben. Und in dem Moment ist es interessant geworden, wo quasi dieser deutsche Konzern in den USA hohe Strafen bekommen hat. Das Ganze ist auch wirtschaftlich relevant geworden und so weiter und so fort. Ab dem Augenblick ist das Thema hochspannend geworden, auch für die Medien und für die generelle Öffentlichkeit.
Ein Konzept für Nachrüstungen von älteren Dieselautos hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Freitag angekündigt. Wie das konkret aussehen kann, die Details gibt's noch nicht. Wie sieht die Zukunft für Dieselfahrer aus? Peter Mock ist Direktor des Forschungsinstituts, was den Dieselskandal aufgedeckt hat. Er war am Dienstag zu Gast in SWR 1 Leute. Und wenn er vor 2015 einen Diesel gekauft hätte, Abgasnorm, Euro 4 oder schlechter, was hätte er mit dem gemacht?
Naja, ich hätte ihn wahrscheinlich gefahren, solange es irgendwie noch geht. Aber inzwischen ist es ja so, dass diese Fahrzeuge dann tatsächlich immer weniger in Innenstädte reinfahren dürfen und immer weniger auch in Zukunft reinfahren werden dürfen. Also irgendwann stellt sich dann die Frage nach einem Neukauf aktuell, ja.
Ja, aber für viele ist genau das das Thema. Sie können sich einen neuen Wagen nicht leisten. Wie wären Sie vorgegangen? Hätten Sie eine Klage eingereicht? Sammelklagen in Deutschland ist ein schwieriges Thema. In den Niederlanden geht das. 15.000 Dieselbesitzer haben sich über einen Rechtsdienstleister beim Landgericht Braunschweig zusammengetan. Ist das so aus Dieselfahrersicht die beste Möglichkeit, um hohe Verluste zu umgehen?
Das ist tatsächlich die Möglichkeit, um zu versuchen, dass man zumindest sein Fahrzeug zurückgeben kann oder eine Entschädigung bekommen kann. Das ist halt ein extrem langwieriger Prozess. Also wie Sie gerade gesagt haben, man muss sich dann zusammenschließen, sich vertreten lassen, darauf hoffen, dass diese Gerichtsverfahren zu Ende sind, bevor sie verjährt sind. Also das ist eine ziemlich zähe Angelegenheit. Und am Ende kriegt man, wenn man Glück hat, eine Entschädigung, einen Teil des Kaufpreises erstattet. Ja.
Was können denn überhaupt Dieselfahrer tun, wenn die Fahrverbote kommen? Kann ich meinen Wagen dann zurückgeben? Bekomme ich einen anderen vom Hersteller?
Das kommt drauf an. Also die Empfehlung aktuell ist von meiner Seite, wenn man sich ein Dieselfahrzeug kaufen will, dann auf jeden Fall ganz genau hinschauen. Also man muss leider immer noch davon ausgehen, dass auch die aktuellen Modelle nicht besonders sauber sind auf der Straße unter realen Bedingungen. Deswegen würde ich empfehlen, sich sehr, sehr genau zu informieren, zum Beispiel beim ADAC, wo es immer aktuelle Listen gibt mit aktuellen Tests von neuen Modellen. Da kann man ganz schön sehen, welche Fahrzeuge auch wirklich sauber sind. Beziehungsweise die andere Variante ist, dass man sich vom Hersteller quasi eine Versicherung geben lässt. Damit werben jetzt auch einige Hersteller, dass sie sagen, wenn du ein Dieselfahrzeug kaufst und es ist von einem Fahrverbot betroffen, dann garantieren wir dir, dass wir das Fahrzeug wieder zurücknehmen und dir ein anderes Fahrzeug geben. Also das wäre eine Variante, wie man sich da auch noch schützen kann. Wenn ich mir zum Beispiel den aktuellen Golf anschaue, da ist es so, dass die Dieselvariante, eine vergleichbare Dieselvariante, mehrere tausend Euro teurer ist als eine Benzinervariante, was halt schon darauf hindeutet, dass die Produktionskosten und dann diese ganzen Nachbehandlungskosten für die Abgase halt einfach teuer sind. Und deswegen würde ich davon ausgehen, dass der Diesel im Pkw-Bereich in nächster Zukunft einfach eine weniger große Rolle spielt als in der Vergangenheit.
Für wen macht der Diesel noch Sinn?
Der Diesel macht erstmal noch Sinn im Lkw-Bereich, aber auch da, glaube ich, müssen wir uns nach Alternativen umschauen. Im Pkw-Bereich vielleicht noch bei den großen SUVs, bei den schweren Fahrzeugen, aber auch da müssen sich die Hersteller umstellen und immer mehr Richtung Elektrifizierung geben, sonst schaffen sie auch ihre CO2-Ziele nicht.
SWR 1, Leute der Woche.
Ein deutsches Ehepaar, engagiert als internationale Menschenrechtsbeobachter, Annalena Dieselmann und Andreas Hetzer, arbeiten seit 5 Jahren an der Universität in Cali in Kolumbien. Sie gehen regelmäßig in kolumbianische Gefängnisse und arbeiten mit Opfern staatlicher Gewalt. Sie waren gerade auf Heimatbesuch in Deutschland und haben in SWR1 Leute auch darüber berichtet, wie die Bevölkerung zu dem umstrittenen Friedensabkommen von 2016 heute steht.
Tatsächlich, glaube ich, gibt es eine ganz große Enthaltsamkeit bezüglich dieses Friedensabkommens, weil sich ein Großteil nicht betroffen fühlt. Es gab einen Konflikt, von dem war der Großteil der Bevölkerung als Opfer betroffen, aber sozusagen es gab diesen positiven Akteur FARC nicht mehr. Also die FARC hat tatsächlich viel Rückhalt und Sympathien der Bevölkerung verloren und das schon seit Jahren. Und der Abschluss der FARC, die sich ja quasi ergeben haben letztendlich, wird nicht wahrgenommen als eine Chance auf Frieden, sondern als sozusagen die Demobilisierung eines Akteurs von ganz, ganz vielen. Laut den aktuellsten Statistiken, es gibt so ein Centro de Memoria, so ein Erinnerungszentrum, die gerade versuchen, eben die Geschehen, die im Konflikt passiert sind und auch noch weiterhin passieren, aufzuarbeiten. Die sagen, dass sozusagen nur 20% aller Verbrechen im Konflikt überhaupt auf das Konto der FARC gehen.
Wobei also, es natürlich auch Zahlen gibt, 220.000 Tote über diese Jahre. Und die FARC-Rebellen, auch wenn es ein Friedensabkommen gibt, werden ja vermutlich, viele waren im Drogenschmuggel aktiv, werden nicht von heute auf morgen dann plötzlich rechtschaffene Bürger. Wie sieht das aus?
Genau, das ist sozusagen ein längerer Prozess nach Abschluss der Friedensverhandlungen. Innerhalb der Friedensverhandlungen wurde eben vereinbart, dass sich die FARC-Guerilla erstmal überhaupt mal Listen anfertigen, wer zur Guerilla gehört hat und so weiter und in Demobilisierungszonen sich gesammelt haben, in verschiedenen Regionen des Landes, dort besonders, wo die FARC sehr, sehr stark war. Und dieser Prozess dauert nun schon 1,5 Jahre an. Und in diesem Demobilisierungszonen, muss man allerdings sagen, waren ungefähr 8.000 Kämpfer. Und im vergangenen Jahr, Mitte des vergangenen Jahres, wurden dann auch die Waffen tatsächlich abgegeben unter Aufsicht der UN. Und innerhalb dieser Demobilisierungszonen, wir sind Zeuge, was da wirklich passiert, weil wir einige besucht haben und konnten unter anderem feststellen, dass es sozusagen auch völlig zerfallen, also dass teilweise Leute, Dissidenten wieder zurückgehen, sich gar nicht demobilisieren und nur noch relativ wenige Leute wirklich in den Zonen bis zum Ende des Friedensprozesses verharren, der gerade so ein bisschen ausläuft, ohne dass es wirklich einen richtigen Abschluss gefunden hat und viele Leute einfach auch gar nicht mehr in den Zonen vorhanden sind. Das ist nur noch ein minimaler Teil. Es gibt Zahlen, 20%, Der wirklich die Mobilisierten.
Der ehemalige Präsident Santos wurde ja eben für das Friedensabkommen auch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Genau. Jetzt gibt es einen neuen Präsidenten, Ivan Duque. Der ist aber eigentlich ein Gegner des Friedensabkommens. Das macht es politisch natürlich auch noch schwerer. Ist deshalb die Gesellschaft so gefordert?
Die Gesellschaft ist auf jeden Fall gefordert, weil die Gesellschaft, glaube ich, der einzige Akteur ist, der tatsächlich in Kolumbien für Frieden sorgen kann. Also Ivan Duque, der neue Präsident, wie Sie erwähnt haben, hat das Abkommen aufgekündigt, jetzt schon. Also der hat jetzt schon gesagt, dass alles, was sozusagen für die FARC getan werden müsste, um dieses Abkommen zu erfüllen, wird zurückgenommen werden.
Kommen dann auch die FARC-Rebellen zurück? Die Frage stellt sich dann ja auch.
Das ist eh schon knapp 50%. Also knapp 50% der FARC ist schon wieder remobilisiert. Also sozusagen. Und ich glaube auch, dass die FARC gar nicht der Akteur ist, der über Frieden oder Krieg entscheidet in Kolumbien. Also die FARC ist nicht sozusagen der Hauptauslöser des Konfliktes in Kolumbien, sondern es geht tatsächlich um soziale Missstände und darum, dass die FARC als einer von ganz, ganz vielen Akteuren versucht hat, mal mit einem großen Idealismus das zu ändern.
Einen Film zu machen über einen Film, den es nie gab, das klingt erstmal ganz schön schräg. Genau dieser Film ist am Donnerstag angelaufen in den Kinos mit Mackie Messer Brechts Dreigroschenfilm. Und da geht es um die Geschichte der ersten Verfilmung von Brechts Dreigroschenoper, die für Brecht in einem Prozess endete. Und so erlebt der Zuschauer, wie Brecht mit der Produktionsfirma verhandelte und prozessierte und gleichzeitig die Geschichte der Dreigroschenoper mit Kritik an Kapitalismus, an Doppelmoral und mit der typischen Satire von Brecht. Der Film war im Rennen um den deutschen Beitrag für den Oscar. Lars Eidinger in der Rolle von Bertolt Brecht, Regisseur Joachim Lang ist einer der besten Brecht-Kenner. Sie beide waren am Mittwoch zu Gast in SWRs Leute und haben auch über die Widersprüche von Bertolt Brecht erzählt, dessen Anspruch es war, Widersprüche sichtbar zu machen. Joachim Lang.
Er war voller Widersprüche. Die Frauengeschichten sind ja bekannt, auch sein Umgang mit Geld. Wir haben ja eine Szene im Film, er hat ja ein Werbegedicht für Steyr, für die Autos geschrieben, hat dafür ein Auto bekommen, dann hat er einen Unfall gebaut, das zeigen wir auch im Film, und hat da eine Fotostory in der bekannten Zeitschrift von damals Uhu gemacht und hat gesagt, in diesen Autos übersteht man auch solche Unfälle verletzungsfrei und hat dafür einen neuen Steyr bekommen. Also das sind solche Widersprüche, die wir sichtbar machen.
Und Brecht heißt, es heißt über ihn, er konnte nicht gut alleine arbeiten. Warum, aus welchen Gründen?
Er hat an die Kraft des Kollektivs geglaubt. Also ohne seine Umgebung wäre es nichts geworden. Ohne seine Frauen, die übrigens allesamt starke Frauen sind. Elisabeth Hauptmann von Peri Baumeister gespielt, Maike Droste, seine Ehefrau Helene Weigel. Sie hat ihm den Haushalt, sie hat ihm alles geordnet. Im ganzen Exil hat sie für ihn gesorgt. Und am Schluss das Berliner Ensemble. Sie wurde Intendantin. Er war der wichtigste künstlerische Mitarbeiter. Ohne sie hätte er nichts hingekriegt. Und da war diesen starken Frauen sein Leben lang dankbar.
Ja, da gibt es ja auch eine Szene, eine besondere Szene im Film, wo man merkt, die Frauen wissen darum, wie es ist, zu sehr zu lieben, aber sie respektieren sich in diesem auch gegenseitig. Lars Eidinger, wie war das, so einen Menschen voller Widersprüche zu spielen? Hast du da auch in dir eigene Widersprüche wahrgenommen?
Ja, absolut, weil es macht dich ja auch langfristig unglücklich, so an den eigenen Widersprüchen so zu zerbrechen. Ja, und diese Großzügigkeit auch sich selber gegenüber und das auszuhalten und zu erkennen, dass das letztendlich das ist, was einen auch zu einem Menschen macht, ja. Was zutiefst menschlich ist, einen Fehler zu machen, sich zu widersprechen, zu sagen, ja, das gibt ja auch ein Zitat von ihm, wo er sagt, er kann sich seine eigenen Maxime, das kann er nicht auswendig lernen, ja. Er widerspricht sich heute, weil, und was er gestern gesagt hat, ist im Grunde schon wieder egal. Und ich glaube, ja, erkannt zu haben, dass es das ist, was ihn ausmacht. Und das war zum Beispiel ein Wesenszug von ihm. Ein großes Ideal von ihm war Freundlichkeit. Und das ist ja was, was man erstmal gar nicht vermutet. Man denkt, es handelt sich da um Provokateur und um Rebellen.
Wird er so als Zyniker
beschrieben?
Genau.
Und das war er nicht, sondern er hat die Menschen geliebt. Genau wie er sich selber geliebt hat in all seiner Widersprüchlichkeit. Und es gibt zum Beispiel in der Dreigroschenoper keine Figur, die er mehr oder weniger liebt, sondern letztendlich ist es gar nicht moralisch. Und das finde ich schon sehr bezeichnend und auch überraschend.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Es gibt gute und weniger gute Herzwahrnehmer, sagt Olga Polatos. Sie leitet an der Universität in Ulm die Abteilung für Gesundheitspsychologie. Am Donnerstag war sie zu Gast in Essenz Leute bei Michel Ries und hat erzählt, dass sie 1300 Kinder untersucht hat, um rauszufinden, wie gut Menschen ihren Herzschlag wahrnehmen können.
Also wir haben festgestellt, Kinder können das sehr wohl. Etwas schlechter, als wir das jetzt als Erwachsene können, wenn man jetzt so diese Kennwerte, die wir berechnet haben, heranzieht. Das war, denke ich, ein ganz wichtiger Befund zu sagen, ja, wir kommen mit dieser Fähigkeit in gewisser Weise auf die Welt. Es geht darum, einen Weg zu finden, dass wir das auch bei Kindern zuverlässig erheben können. Interessant war auch, dass sich in dieser großen Stichprobe, es waren ja über 1000 Kinder, gezeigt hat, Jungen können das tatsächlich etwas besser als Mädchen. Das wiederum passt auch zu den Befunden im Erwachsenenalter. Auch da sieht man, zumindest in älteren Untersuchungen, einen kleinen Vorteil bei den Männern.
Was glauben Sie, woher dieser Vorteil kommt? Ich finde das erstmal verblüffend. Es heißt ja immer, Mädchen bzw. Frauen seien sensibler, hätten eher die Fähigkeit, in ihren Körper reinzuhören.
Ja, das ist das, was uns auch oft begegnet, so als Vorstellung. Wenn man so die Idee hat, das Herz ist ein Muskel, den trainiere ich auch beispielsweise durch körperliche Aktivität, dann weiß man ja, Jungs bewegen sich im Schnitt etwas mehr als die Mädchen, auch in diesem Alter, es waren ja 6- bis 10-Jährige. Das kann also durchaus eine Rolle spielen. Unterschiede in der Körperstatur könnten eine Rolle spielen. Höhere Muskelmasse bei den Männern beispielsweise, im Schnitt ein etwas größeres Herz, wenn man jetzt sich die Masse alleine anschaut, auch den Brustkorb, wenn man sich sozusagen die Anatomie vor Augen hält, kann man sagen, ist verständlich, dass Männer da und auch bereits sehr junge, also im Kindesalter, dass da ein gewisser Vorteil herrscht.
Kann man sagen, generell Menschen, die sich körperlich betätigen, die Sport machen, hören die Signale ihres Körpers besser?
Ich denke, das ist generell so. Unterschiede sind jetzt nicht besonders groß, so im Durchschnitt gemessen. Und auch da würde ich sagen, wenn man sich vorstellt, man kann das trainieren, man hat diese Augenblicke gerade beim Ausdauersport mit hoher Belastung, wo man eben sehr gut solche Signale hört, dann ist es auch nachvollziehbar, dass ich das auch in Ruhe, im Augenblick, wo ich dann eben nicht so angesprengt bin, doch etwas besser kann, als wenn ich das nicht tue.
Können Herzwahrnehmer besser mit dem Faktor Stress umgehen?
Also einige Befunde deuten darauf hin, dass es tatsächlich ein Vorteil sein könnte. Vielleicht, weil ich tatsächlich früher anfange, mich herunter zu regulieren. Ich kann mich an einer Situation, wo ich merke, irgendwas passiert mit mir körperlich, es ist unangenehm, früher entziehen. Ich kann eine größere Palette an Strategien anwenden. Ich werde vielleicht auch von so einer Situation nicht so überfahren, als wenn ich eben relativ weit weg bin von dem, was mit mir passiert.
Also eine dieser Strategien könnte ja zum Beispiel bei einem hohen Herzschlag sein, dass ich tief ein- und ausatme, autogenes Training mache. Was machen zum Beispiel Menschen, die hypochondrisch veranlagt sind?
Ja, also da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Im Regelfall würde ich sagen, diese Signale bedeuten, dass wir uns bewegen, dass irgendwas mit uns los ist. Unser Herz muss schlagen. Wenn ich aber die Befürchtung habe, das könnte irgendwas Krankhaftes sein, das bedeutet irgendwie eine Gefahr, dann bewerte ich ja so ein Signal, was an und sich völlig normal ist, irgendwie als schwierig oder als negativ. Und das wiederum kann Ängste erzeugen.
Sind Sie ein Kopf- oder ein Bauchmensch? Und was hat das mit der eigenen Gesundheit zu tun? Das sind Fragen, die sich Olga Polatos von der Universität Ulm stellt. Sie leitet dort die Abteilung für Gesundheitspsychologie. Und am Donnerstag in SWRs Leute bei Michel Ries hat sie erklärt, wer bei dem Zusammenspiel von Kopf und Körper die Nase vorn hat.
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde sagen, das ist eine Autobahn. Das geht sowohl vom Körper in Richtung Hirn, genauso wie es von Hirn in Richtung Körper geht. Und gerade die Richtung der Autobahn, die vom Körper in Richtung Kopf geht, ist eine, die eben lange Zeit nicht so untersucht wurde und die eine ganz spannende darstellt.
Also könnte man sagen, wer gut drauf ist, hat seltener körperliche Probleme. Und wer körperliche Probleme hat, dem geht es psychisch auch nicht so gut.
Ja, ich denke, das sind ganz wichtige Befunde, die Sie so zusammengefasst haben, die wir immer wieder sehen. Es kann einfach unheimlich wichtig für das Allgemeinbefinden sein, sich auch körperlich zu betätigen, zu erfahren, da schaffe ich etwas. Ich kann mich durchaus als wirksam erleben. Ich kann einen gewissen Spaß erleben, auch wenn ich allgemein sonst eher traurig verstimmt bin. Und genauso ist es umgekehrt. Man sieht manchen Menschen einfach schon von der Körperhaltung an, es geht ihnen nicht gut. Das Allgemeinbefinden ist insgesamt schlecht und das ist, denke ich, sehr wichtig, das beides als eine Autobahn tatsächlich zu betrachten.
Ich nehme an, wenn ich Sie nach den entscheidenden Faktoren für ein gesundes Leben frage, wir haben ja über Prävention auch schon gesprochen, dann kommen bestimmt die Klassiker, also gute Ernährung, Viel Bewegung, kein Stress. Viele Menschen versuchen das zu beherzigen, werden aber trotzdem krank, kriegen zum Beispiel einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder Krebs. Welche Erklärung gibt es dann dafür?
Ich denke, wir sind keine Maschine. Wir können uns in gewisser Weise optimieren. Wir können bestimmte Risikofaktoren versuchen zu minimieren oder gar auszuschalten. Wir können versuchen, auch positive Energie zu tanken. Nichtsdestotrotz sind wir im Moment in unserer Haltbarkeit beschränkt. An irgendetwas erkranken wir. Ich denke, es ist sehr wichtig für uns zu erleben, wenn ich bestimmte Dinge tue, die mir gut tun, wenn ich bestimmte Vorsorgeuntersuchungen wahrnehme, ist das ein Garant dafür, dass ich ein bestimmtes Risikoprofil ausschalten kann. Vieles hat mit Lebensstil zu tun, genug Bewegung, gesundes Essen, so wie Sie das gesagt haben, aber vielleicht auch tatsächlich nicht nur die Arbeit als alleinigen Inhalt setzen, auch soziale Beziehungen, eine gute Partnerschaft. Das sind, denke ich, so Marker, die dazu führen, dass unsere Gesundheit allgemein erhalten bleibt.
Wie entscheidend ist die genetische Vorbestimmung?
Auch da würden wir sagen, sind wir multikausal. Das spielt natürlich eine Rolle. Vielleicht nicht in dem großen Ausmaß, wie wir das lange gesehen haben. Auch da gibt es ja auch ganz neue Befunde, die sagen, unsere Lebensumstände bestimmen vielleicht auch, was wir aus diesen Genen tatsächlich ablesen. Und ich denke, es ist ganz wichtig zu sagen, das ist etwas, was wir mitbekommen, aber viel liegt auch in unserer Hand.
Integriert doch erstmal uns. Dieser Satz ist Petra Köpping immer wieder begegnet. Sie war Bürgermeisterin, Landrätin im Leipziger Land und ist seit 4 Jahren Integrationsministerin in Sachsen. Sie sagt, die Ursachen für die Unzufriedenheit und Proteste liegen weiter zurück, als 2015 die Geflüchteten ins Land kamen. Am Freitag war Petra Köpping in SWR uns Leute. Da berichtete sie, was sie als Landrätin im Leipziger Land erlebt hat.
Borna ist eine typische Braunkohleregion gewesen, wo also 1990 wirklich über Nacht über 100.000 Menschen in der Leipziger Region ihre Arbeit verloren haben. Das heißt, da ist nichts vorbereitet worden, wie eben zum Beispiel im Ruhrgebiet, wo ich ja jetzt jüngst auch gewesen bin, wo man gesagt hat, 20 Jahre lang haben wir den Ausstieg vorbereitet, auch mit Sozialprogrammen.
Bottrop erlebt diesen Wandel gerade.
Genau, so ist es. Da gibt es eine ganz lange Vorbereitungszeit dazu. Für die Menschen in Ostdeutschland oder bei mir in der Region in Leipzig ganz konkret, waren das nur wenige Stunden, wenn man das so bezeichnet. Wir haben wirklich die Bagger abgeschalten und dann war der Arbeitsplatz weg. Plötzlich waren aus den stolzen Bergleuten, und das ist im Ruhrgebiet ganz genauso, dass das stolze Bergleute sind, waren die Landschaftszerstörer geworden, waren diejenigen gewesen, die die Umwelt kaputt gemacht haben. Das heißt, sie waren die Loser und sie waren auch noch arbeitslos. Also eine ganze Kombination von Negativeffekten zu dem vorhergehenden Status, was sie ja hatten. Und gleichzeitig sind die Jungleute in dieser Familie, die ja auch lange Jahre keine Arbeit gefunden haben, und 750.000 Menschen haben circa aus Sachsen seit 1990 das Land verlassen. Die sind entweder weggegangen, und da sagen mir Familien, die heute in Rente sind, die sagen, wissen Sie, wir haben zwar eine gute Rente, die Bergleute haben eine gute Rente bekommen, aber wenn wir mal zum Arzt müssen oder ähnliches, dann müssen wir ein Taxi rufen, weil unsere Kinder und Enkel, die sind alle nicht mehr hier. Und das macht was mit den Menschen, das vereinsamt sie, das lässt sie alleine dastehen, und das klingt wirklich, das sind wirklich traurige Geschichten.
Ein Bild, was dann oft bemüht wurde, war das des jammerigen Ostdeutschen. Wenn Sie das jetzt alles beschreiben, ist damit auch ein Selbstbewusstsein verloren gegangen?
Ich hoffe, dass ich mit dem, was ich da aufgeschrieben habe und wie ich sage, einfach zu erkennen ist, dass es ein neues Selbstbewusstsein gibt. Ich bin nicht die Erste, die das macht, das wissen Sie. Es gab mal Regine Hildebrand, die das Thema Ostdeutschland sehr stark gefahren hat, weil sie die Probleme sehr früh gesehen hat. Gesehen haben wir die übrigens alle, nur gehört hat das niemand. Und insofern glaube ich, dass wir das mit neuem Selbstbewusstsein und auch mit einer neuen Stärke gemeinsam in Ostdeutschland auf die Tagesordnung rufen sollten. Wenn die Bayern immer irgendetwas fordern oder irgendetwas wollen, dann spricht man immer davon, dass die Bayern sehr stark sind. Wenn die Ostdeutschen irgendwas sagt, da sagt man immer so ein Stück, na, die haben doch schon genug gekriegt. Und diesen Unterschied, den müssen wir ausmerzen. Hier geht es nicht um Jammerei, hier geht es um echte Probleme. Und ich möchte einfach nicht nach Wahlen immer wieder gefragt werden, warum denn gerade Ostdeutschland?
Um es zu verstehen, ist denn durch einen Staat wie die DDR befördert worden, dass der Staat so vieles für mich regelt, wenn ich dann mit einer Selbstverantwortlichkeit konfrontiert werde, bin ich dann überfordert?
Ganz sicher gab es auch das. Der DDR-Staat war eine Vollversorgung, wie man das so schön sagt. Da ist von der Wiege bis zur Bahre alles geregelt worden. Ich habe ja vorhin Beispiele genannt, dass man eben zum Beispiel das Thema Arbeitslosigkeit, dass man auf dem Amt gehen muss, um sich Geld, ich will nicht sagen zu erbetteln, aber das war das Gefühl der Menschen, dass es eben kein Rechtsanspruch ist, sondern erbettelt wurde. Das ist eine unheimliche Demütigung, die Menschen so erfahren haben. Das ist das eine, aber das andere ist natürlich auch, dass die Menschen, die hier leben, einfach unheimlich gekämpft haben in dieser Zeit. Die haben nämlich unheimlich viel gemacht. Also wer von den Menschen hat schon 2, 3 neue Berufsabschlüsse sich organisiert? Und wenn man dann dafür nicht belohnt wurde, sondern wieder keine Arbeit gefunden hat und wieder als ABM oder eben als Billiglohnkraft gearbeitet hat, dann ist das einfach eine unheimliche Demütigung der Menschen. Und die spüren wir. Und da, glaube ich, gilt es hinzuarbeiten, das aufzulösen.
Kütten will kein zweites Chemnitz werden. Viele solcher Schlagzeilen prägen die Berichterstattung nach dem Tod zweier junger Männer in Ostdeutschland. Ein neuer Blick auf die Situation in Ostdeutschland, das ist das Ziel von Petra Köpping. Sie ist Sachsens Integrationsministerin und sie sieht die Ursachen für die Ausschreitungen und Proteste nicht erst seit der Flüchtlingskrise, sondern vorher, im Übergang von der Plan zur Marktwirtschaft. In SWRs Leute am Freitag hat sie von der Treuhand berichtet.
Die Treuhand spielt in allen Gesprächen, die Bürger an mich herantreten oder die Bürger mir auch schreiben per Mail oder per Facebook-Eintrag, da gibt es die unterschiedlichsten Varianten, immer wieder eine Riesenrolle. Auf der einen Seite, dass sie sagen, die Treuhand hat in einer kurzen Zeit, es waren glaube ich nur 2, 3 Jahre, ca. 8000 Betriebe abgewickelt. Das heißt also eine riesige Anzahl von Betrieben, Kombinaten, die es im Osten gegeben hatten, sind in dieser Zeit abgewickelt worden. Und auf der anderen Seite ein großes Misstrauen. Dann mach noch ein Beispiel, und zwar Groß-Dubrau. Dort ist ein Keramikfabrik gewesen, die ca. 800 Beschäftigte hatte und diese Keramikummantelung für Starkstromanlagen gebaut hat. Mit einem Patent, das gab es nur dort, und zu 70% mit Maschinen aus der Schweiz, mit nagelneuen Maschinen aus der Schweiz, die Produktion bis 1990 durchgeführt hat. Dann kam die Treuhand und hat gesagt, der Betrieb ist veraltet, den müssen wir schließen, da geht nichts mehr, den müssen wir ausschalten. Die haben über Nacht, das haben die Menschen dort erzählt, ihren Tresor mitgenommen, der dort in den Büroräumen gestanden hat. Da waren die Patente drin und im Übrigen die letzten Gehälter. Und dass das Misstrauen schürt, dass die Leute sagen, das kann doch nicht wahr sein, das ist eine klassische Marktbereinigung gewesen und hatte mit Marode und kaputt nichts zu tun. Das kann man, glaube ich, gut verstehen. Übrigens ist diese Gemeinde ja die Gemeinde, wo so viele Menschen auch weggegangen sind und die einen sehr hohen AfD-Wähleranteil haben.
Das machen Sie aus als Grund für die Unzufriedenheit, aber der schnelle Verkauf statt Sanierung und Umwandlung, die Fehler, die gemacht wurden durch die Treuhand, die lassen sich doch vermutlich nie wieder gut machen.
Nein, aber ich glaube, dass viele ein Interesse haben und das spüre ich bei all diesen Bürgergesprächen, die ich führe, dass diese Themen, die sie beschäftigen, aufgearbeitet wird, dass wirklich gesagt wird, okay, mein Betrieb, in dem ich unterwegs war, Betrieb war ja für die Menschen hier, das muss man vielleicht noch dazu sagen, nicht nur die Arbeitsstätte, sondern eben auch sozialer Raum. Es gab viele Betriebskindergärten, es gab Sozialpläne in den Kombinaten, es gab soziale gemeinsame Maßnahmen, also es war viel mehr als eine Arbeitsstätte für viele Menschen. Und die sagen mir, ich möchte gerne wissen, was in meinem Unternehmen wirklich los war. Und diese Aufarbeitung, da kann man drüber streiten, ob das noch einen Sinn macht oder nicht, aber ich halte sie für wichtig, um auch mit Mythen aufzuräumen, weil es durchaus eben auch Kombinate gab, die man eben nur abwickeln konnte, weil sie marode waren.
Und sicherlich stecken viele Gefahren da drin, denn bis 1994 fielen 80% des von der Treuhandanstalt verwalteten ostdeutschen Produktionsvermögens an Westdeutsche. Wie groß ist die Gefahr eines Ausspielens zwischen Ost- und Westdeutschland dabei?
Naja, die ist ja schon da gewesen und das empfinden die Menschen eben genauso. Die wissen, dass man das nicht rückgängig machen kann. Das ist genauso, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Heimkinderfonds gründen, dann haben sie auch die Zeit, die ein Kind dort verbracht hat und vielleicht dort gelitten hat, ja nicht wieder gut gemacht. Aber sie haben gezeigt, dass sie das Problem erkannt haben und dass sie an der Aufarbeitung arbeiten. Und ähnlich ist es bei der Treuhand. Ich sage immer wieder, wer mit der Vergangenheit nicht aufräumt, wie will der Zukunft gestalten? Und mich ärgert an der Sache tatsächlich, dass dann diejenigen untereinander sich bekriegen, wenn man das so bezeichnen will, die tatsächlich alle im Grunde genommen Hilfe und Unterstützung brauchen. Diejenigen, die bei uns eben gesellschaftlich nicht so gut dastehen, die schimpfen auf die Flüchtlinge, weil die noch weiter unten stehen und. Und ich sage es immer ganz deutlich, wenn sich die ganzen Armen streiten, da freuen sich die Reichen da oben. Und dem müssen wir begegnen durch Aufklärung.
Eins gehört. SWR 1.